Es wurde und es wird heute immer wieder viel darüber diskutiert, was die soziale Rolle der Gemeinde Jesu Christi in unserer Gesellschaft ist. Das ist, viele von euch mögen das vielleicht, das mag das nicht so präsent sein, aber es ist ein hochaktuelles Thema. Wir haben heute eine weit verbreitete Lehre unter den Evangelikalen. Das nennt sich, oder wir nennen das, die Transformationstheologie. Und viele sind davon angetan, von dieser Transformationstheologie. Ihr hört das Wort oft, Transformation. Und es geht grundsätzlich darum, dass da die Meinung vertreten wird, dass die Gemeinde in erster Linie einen sozialen Auftrag in der Gesellschaft hat. Es geht darum, die Gesellschaft zu transformieren, zu verändern. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine alte Lehre in einem neuen Kleid. Eine neue Form eines Postmillennialismus, dem Glauben, dass Christus nach dem tausendjährigen Reich wiederkommt und wir als Christen jetzt hier auf dieser Welt sozusagen die Welt für Christus einnehmen und christianisieren, die ganze Gesellschaft christlich machen, einen christlichen Staat, eine christliche Gesellschaft, christliche Schulen und was weiß ich noch alles, bis Christus dann auf die Erde zurückkommt, alles vorbereitet ist für ihn. Das ist im Herzen eigentlich dieser Transformationstheologie. Und es gibt natürlich da verschiedene Splittergruppen und Variationen. Aber der Punkt ist dann, Missionare werden plötzlich zu Entwicklungshelfern. Und Christen werden zu Businessleuten, Politikern. Man versucht, die Gesellschaft zu ändern mit politischem Aktivismus, mit sozialem Engagement. Und man merkt nicht, dass man den eigentlichen Missionsauftrag total verpasst. Und ich sage nichts gegen soziales Engagement, ich sage nichts grundsätzlich gegen diese Dinge, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist nicht der Hauptauftrag der Gemeinde Jesu Christi, es ist nicht der Fokus. Als individueller Christ stellst du dir vielleicht oft die Frage, wie soll ich auf soziales Übel reagieren? Auf Missstände, vielleicht auf schlechte Politik? Auf gottlose Politik, auf gottlose Gesetze, was auch immer. Sollen wir uns als Gläubige aktiv jetzt in die Politik stürzen und die Gesellschaft christianisieren? Ist das das Ziel? Ist es das der Zweck, wozu wir hier sind? In einem gewissen Sinne schon. Wir sind als Christen Licht und Salz in dieser Welt, dadurch, dass wir in diese Welt hineinwirken durch unser Leben. Aber heißt das, dass wir jetzt politischen und sozialen Aktivismus betreiben sollen oder gar eine Revolution anzetteln? Einen Putsch, einen christlichen Staat draus machen aus Deutschland? Nein, die Gemeinde Jesu Christi ist kein politisches Gebilde. Sie hat keinerlei politischen Auftrag in dieser Welt, sondern einen prophetischen. Sie hat einen prophetischen Auftrag, nicht einen politischen. Ja, wir sollen unsere Stimme erheben. Ja, wir sollen was sagen, wenn es Übel gibt in der Gesellschaft. Ja, ihr sollt wählen gehen, ihr sollt all diese Dinge tun, diese Pflichten erfüllen. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist kein, es ist nicht unser Ziel, das Reich Gottes hier auf Erden aufzubauen. Und das ist ein großer Irrtum, der schon seit Jahrhunderten in der Kirchengeschichte sich auch eingeschlichen hat. Das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, ist was? Nicht von dieser Welt. Was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen das Wort Gottes auslegen. Wir sollen ein Pfeiler, eine Grundfeste für die Wahrheit sein. Das haben wir zu Genüge gehört in den Bibelstunden über den 1. Timotheus. Wir sollen nicht in erster Linie Waisenheime und Schulen und Krankenhäuser bauen, sondern das Wort Gottes verkündigen, das Evangelium verkündigen. Das ist der Zweck, wozu wir hier sind. Jünger machen. Das war der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und Paulus, in diesem Text hier, den wir heute betrachten, er macht keine umfassende Abhandlung jetzt zu diesem Thema, weil, wie gesagt, Paulus behandelt immer noch spezifische Themen, spezifische Fragen hier in diesem Kontext im 1. Korinther 7. Aber er gibt uns ein wichtiges Prinzip. Ein wichtiges Prinzip, das dir und das mir helfen kann, als Christ im Alltag zu leben, gerade in dieser verzwickten Situation mit all diesen verschiedenen Fragen und Herausforderungen, denen wir uns täglich stellen müssen, eben mit den ganzen politischen Fragen, mit den ganzen Ausländerfragen, mit den ganzen, was weiß ich alles in unserer Gesellschaft herumschwirrt, Gesellschaftsstrukturen, die da sind, die vielleicht eben nicht biblisch sind, die nicht christlich sind. aber in die wir uns trotzdem einfügen. Wie soll das aussehen? Nun, Paulus gibt uns hier ein Prinzip. Er gibt uns nicht eine Antwort auf jede spezifische Frage, aber gibt ein Prinzip. Und er gibt den Korinthern hier eine spezifische Antwort anhand dieses Prinzips. Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Nun, ihr wisst, die Gemeinde in Korinth war nicht gerade die vorbildlichste. Es gab Chaos in der Gemeinde in Korinth. Es gab geistliches Chaos. Ja, sie waren verwirrt. Sie ließen sich von der Welt, von ihrer Kultur beeinflussen. Es war eine weltliche Gemeinde. Griechische Philosophie, stoisches Denken dringt in die Gemeinde ein, führte zu Parteiungen, zu Debatten, zu Streitereien, zu allen möglichen Dingen. Paulus muss das ansprechen. Falsches Denken führt auch zu falschem Handeln. Chaos gab es auch sozial. Ja, die Korinther zogen sich gegenseitig vor die Gerichte und verhandelten, wie das in ihrer Kultur üblich war damals. Und so waren sie auch in dem Bereich weltlich. Und es gab auch im moralischen Bereich ein Chaos. Im Umgang mit Unmoral und mit der Sexualität und mit den Prostituierten, mit der Ehe und mit all diesen Dingen gab es Probleme. Es wurde ein Mann geduldet, der in Unzucht lebte, und er wurde nicht unter Gemeindezucht gestellt in Kapitel 5. Und Paulus muss dann im Kapitel 6 über Unzucht sprechen, eine Grundlage legen und ihnen zu verstehen geben, was die Sexualmoral im christlichen Leben, wie das aussehen soll. Und schließlich im Kapitel 7 geht er dann auf ihre Fragen ein, die sie ihm geschickt haben. Alles, was er im Kapitel 1 bis 6 behandelt hat, er mündlich gehört, über mündliche Berichte. Und das spricht er zunächst einmal, das ist die Wurzel des Problems. Ihr falsches Denken, die Beeinflussung durch die stoischen Philosophen, die gesagt haben, Materie ist böse, Geist ist gut. Eine ungesunde Trennung zwischen Körper und Geist, griechisches Denken. Und das hat zu all diesen ganzen Missverständnissen geführt. Unter anderem, dass man dann gesagt hat, Sexualität ist etwas Unreines. Oder es ist einfach egal, was ich mache mit meinem Körper, es spielt ja keine Rolle. Der Körper ist ja eh böse, der bleibt böse, der wird ja vergehen. Also kann ich auch zu Prostituierten gehen, wie das in der Kultur üblich ist. Macht ja jeder, ist ja kein Problem. Und so musste Paulus hier kommen und sagen, hey, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach so leben, wie das in eurer Kultur üblich war. Ihr müsst hier christliche Werte leben, die Lehren, die Jesus uns gegeben hat. Und jetzt geht er nun auf diese Fragen ein, Kapitel 7. Dann gab es auch das andere Extrem, eben die sogenannten asketischen Ansichten, dass jemand sagte, Sexualität ist grundsätzlich schlecht und deshalb sogar die Eheleute, entzieht euch einander, habt keinen Sex mehr miteinander, das geht nicht mehr, das ist unrein. Paulus geht auf diese Themen ein, in Kapitel 7 spricht er über die eheliche Sexualität und dann auch über das Thema Scheidungen. Und nun gab es aber auch Fragen von anderen Gruppen, was sie tun sollen. Wie bereits erklärt, beeinflusste das stoische Denken die Christen. Und wir haben das angeschaut, diesen Dualismus und wozu das alles geführt hat. Eben auch solche, die verheiratet waren mit Ungläubigen. Oh ja klar, ich lasse mich scheiden. Damals war es ganz locker vom Hocker. Man hat geschieden, um wieder zu heiraten. Man heiratete, um wieder zu scheiden. Das war einfach in ihrer Kultur so. Und deshalb sahen sie diesen Ausweg. Und Paulus muss auch das korrigieren. Nun, ich bin doch Christ. Ich bin doch jetzt auf eine höhere geistliche Ebene vorgedrungen. Ich kann doch jetzt nicht mit diesem Ungläubigen zusammen hier leben in einer Ehe. Das geht doch nicht. Und deshalb gab es Chaos. Und einige dachten dann auch, ich kann doch auch nicht unter dem Joch eines ungläubigen Sklave sein. Was soll ich denn machen? Lasst uns eine Revolte starten, eine Befreiungsbewegung. Ja, wir haben ja schon gesehen, auch in der Kultur von Korinth im 1. Jahrhundert gab es zum Beispiel feministische Befreiungsbewegungen und solche Sachen. Es war auch nichts Neues, dieser Gedanke einer Revolte, einer Umsturz der Strukturen, Transformation, ja, würden die heutigen Leute sagen. Und Paulus sagt, nein, das Christentum ist keine soziale Revolution, ist es nicht. Und er muss sie auch hier korrigieren. Lass uns diesen Text für heute anschauen in Kapitel 7 des 1. Korintherbriefes, die Verse 17 bis 24. Hier heißt es, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Versammlungen an. Ist jemand als Beschnitterer berufen worden, so ziehe er keine Vorhaut oder mache es nicht rückgängig, sagt die Schlachter. Ist jemand in der Vorhaut berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und auch die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand oder in der Berufung, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es vielmehr. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist er als Freier Berufener ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, werdet nicht Sklaven von Menschen. Jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. Bis hierher. Nun, wir haben hier vier Schritte, die Paulus uns gibt. Vier Schritte zum Verständnis der christlichen Berufung. Ihr seht, das Wort Berufung kommt ständig vor in diesem Abschnitt hier. Wir müssen verstehen, wozu sind wir berufen? Was ist der Zweck unseres Daseins? Wozu hat Gott dich und mich gerettet? Was sollen wir tun? Und hier haben wir vier Schritte. Schritt für Schritt arbeiten wir uns jetzt heute durch diesen Text, um das zu verstehen. Paulus warnt grundsätzlich vor radikalen Änderungen, vor zu schnellen Änderungen. Ihr wisst vielleicht, weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, ich selber war ein solcher Christ, ganz am Anfang, als ich zum Glauben kam. Ich bin aus einem ziemlich chaotischen Hintergrund zum Glauben gekommen, das gebe ich offen zu. Und erst wollte ich mal alles ändern. Oh, ich höre jetzt auf damit und ich höre auf damit und ja, und ich war voll begeistert und ich gehe jetzt auf die Straße. Und dann wird sich nach 4-5 Wochen, boom, habe ich gemerkt, oh, das war zu schnell. Ja, das war zu schnell. Und so ähnlich könnt ihr euch die Christen in Korinth auch vorstellen. Die kamen auch aus einem ziemlich extremen Hintergrund. Und die sagen jetzt auch, oh ja, jetzt sind wir Christen und wow, und jetzt sind wir voll drauf und ja, jetzt geht's los. Und Paulus sagt, Moment, und er muss immer bremsen. Das ist schon eigentlich im ganzen Brief, muss er das machen. Und jetzt muss er erst recht hier sagen, hey, bleib mal ganz cool, würde man sagen heute. Ne? Beruhigt euch mal ein bisschen hier. Bleibe erst mal, wo du bist, ist der Aufruf. Bleib erst mal, wo du bist. Bleib erst mal in dem Stand, in der Situation, in der Berufung, wörtlich, in der dich Gott berufen hat. Der Abschnitt hier, Verse 17 bis 24, ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Kapitels. Das habe ich auch schon gesagt. Die ganze Bleibe, wo du bist, Argumentation beginnt bereits in Vers 1, in Kapitel 7. Was heißt, oder in Vers 1 bis 9, Entschuldigung, in diesem Abschnitt über die eheliche Sexualität. Bleib erstmal da, wo du, versuch nicht gleich krampfhaft irgendwas zu ändern in deinem Leben, zumindest nicht äußere Umstände und Strukturen. Wir sehen gleich noch, was wir ändern müssen. Das sagt er auch, darauf geht er auch ein. Aber das ist genau das, was geschah. Verheiratete entzogen sich. Oh ja, genau, das war das Unreis. Paulus sagt, bleibt, wo ihr seid. Die Unverheirateten, es ist gut, wenn sie so bleiben. Die Geschiedenen auch, bleibt so, wo ihr seid. Seht ihr, das ist Vers 11, das ist Vers 8, das ist Vers 2 bis 5. Ihr seht, das geht schon los, dieser Gedanke, bleibt, wo ihr seid. Die Idee ist, dem Stand, in dem du berufen wurdest, zum Zeitpunkt deiner Bekehrung, da versuche dich nicht krampfhaft einfach mal daraus zu befreien. Ja? So diese Aussteigermentalität. Ja? Ich schmeiße jetzt alles hin und gehe nach Afrika in die Mission. Ja, nicht so, sondern erstmal da bleiben, wo du bist. Ist das nicht interessant? Das ist doch genau das, was uns heute in vielen auch diesen schwärmerischen Kreisen gesagt wird. Du musst was Großes tun für Gott. Du musst was Riesiges machen für Gott. Nein, musst du nicht. Wer sagt das? Die Bibel nicht. Paulus sagt nein. Bleib erst mal da, wo du bist und sei treu. Wie gesagt, das Christentum ist keine soziale Revolution, sondern eine innere Revolution. Es ist keine soziale Revolution, kein Umsturz von äußeren Strukturen, sondern es ist eine innere Revolution des Herzens. Wie gesagt, der ganze Abschnitt hier spricht von Berufung. Wie Gott jeden berufen hat, in Vers 17 als beschnittener berufen, in Vers 18 als unbeschnittener berufen, in Vers 18 oder auch Vers 20 und Vers 21, es geht immer wieder um die Berufung. Und wir sprechen hier vom wirksamen Ruf zum Heil. Okay, das ist der unwiderstehliche Ruf. Wenn Gott jemanden ruft zum Heil, dann wird er Christ, dann bekehrt er sich, dann wird er gläubig. Gott beruft mit einem unwiderstehlichen Ruf zum Heil. 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Berufung ist zur Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus, zur Rettung. Das ist die Berufung, von der er spricht. Ihr seid so berufen worden. Wie gesagt, einige Christen dachten ebenso, es wäre nicht gut, verheiratet zu sein. Oder die Sexualität wäre etwas Schlechtes, es würde sie vielleicht vom Geistlichen ablenken und Paulus sagt, bleibt, wo ihr seid. Wiederum andere dachten an Scheidung und Paulus sagt, bleibt, wo ihr seid. Die Unverheirateten oder Geschiedenen und Witwen sagt er auch, bleibt, wo ihr seid. In Vers 7 und 9. Oder eben auch die Sklaven oder die Beschnittenen oder die Unbeschnittenen, das sind Juden und Heiden, bleibt erstmal, wo ihr seid. Gleich dreimal wiederholt Paulus das nun in den Versen 17, 20 und 24. Und das ist unser erster Schritt heute hier, unser erster Punkt. Das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip. Das Prinzip findet ihr in Vers 17, Vers 20 und Vers 24. Schaut euch das mal an. Vers 17 heißt es, doch wie der Herr einem jedem zugeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Versammlungen an. Das Argument wird direkt mit Vers 15 und 16 hier verbunden. Doch, wenn ihr dieses erste Wort betrachtet hier in Vers 17, doch, oder Luther sagt nur, weil es geht in Vers 15 und 16 um eine Ausnahme. Ja, wenn der Ungläubige gehen will, dann lass er sich scheiden. Okay, dann gibt es eine Veränderung der Struktur. Aber im Grundsatz, doch hier im Grundsatz, soll jeder da bleiben, wo er berufen wurde. Das ist das Prinzip hier. Und ich spreche von einem Prinzip, nicht von einem Gesetz. Weil es gibt viele Ausnahmen. Und das seht ihr auch, wenn ihr das Kapitel lest. Es gibt viele Ausnahmen, aber das ist das Grundprinzip. Doch grundsätzlich gilt das Prinzip, wie der Herr dir zugeteilt hat, wie Gott dich berufen hat, genau an der Stelle, wo du warst, dass du dich bekehrt hast, da bleibe erstmal. Aber nicht nur das, es geht weiter. Nicht nur bleibe, sondern es heißt hier, wandle er. Seht ihr das? Das zugeteilt und das berufen, das ist Vergangenheitsform hier im Text, im griechischen Text, auch im deutschen. Aber das Wandeln, jetzt wandle er, das ist ein Präsens hier. Das soll er jetzt beständig tun. Ein typischer Ausdruck aus dem Judentum, der Wandel, das ist der Lebenswandel. Zum Beispiel sagt Paulus in Galater 5, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wandelt heißt nicht, wir gehen raus, machen einen Spaziergang, sondern das heißt, wir wandeln, das ist ein Lebenswandel, das ist unser Verhalten. Und so ordne ich es in allen Versammlungen an, sagt Paulus. Da gibt es keine Ausnahme. Diejenigen, die verkehrte Sichtweise haben, das seid ihr, ihr Korinther, ihr versteht das nicht. Weil alle anderen Gemeinden, die machen das so, die leben das so. Die leben nach diesem Prinzip. Die ordnen sich unter. Die sind nicht jetzt übergeistig und denken, sie stehen jetzt über allen Strukturen, können alles umwerfen und alles revolutionieren um sie herum. Das denkt ihr, aber nicht die Versammlungen. Und so ordne ich es in allen Versammlungen an. Das Prinzip ist also folgendes. Bleibe erst einmal, wo du bist und lebe da als Christ. Okay? Das ist das Prinzip. Bleibe einmal, wo du bist und wandle da oder lebe da als Christ. Das reimt sich sogar. So schön, ne? Kann man sich gut merken. Jeder bleibe in dem Stand. Das sagt er auch in Vers 20. Jeder bleibe in dem Stand oder wörtlich in der Berufung. Wird ähnlich benutzt hier wie in Kapitel 1, Vers 26. Da sagt Paulus, seht eure Berufung an, ihr Brüder. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige. Also diese Berufung wieder zum Heil, zur Gemeinschaft, das ist der Stand, die Situation, in die Gott euch beruft. Das ist euer Stand, eure Situation, euer sozialer Status, könnte man auch sagen. Im Zusammenhang des gesamten Kapitel 7. Es geht um Verheiratete, es geht um Witwen, es geht um Geschiedene. Das ist die Berufung hier. Ihr seid, du bist als Geschiedene berufen worden, du bist als Verheiratete berufen worden, du bist als Sklave berufen worden. Bleib erstmal da, wo du bist und wandle da als Christ. Das ist das, was Paulus sagt. Auch Vers 24. Jeder, von dem er berufen ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. Oder wörtlich, bleibe vor Gott. Er lebe sein Leben da vor Gott. Wenn du Christ bist, dann bleibe erst einmal in der Situation, wo du bist und lebe da dein Leben vor Gott. Wie gesagt, es ist eine innere Revolution, eine innere Veränderung. Es geht nicht darum, erstmal alles über den Haufen zu schmeißen und alles zu ändern, alles äußerliche Dinge zu verändern, Job zu wechseln, was weiß ich. Es gibt viele solche fromme Aussteiger-Mentalitäten leider. Und das ist das Prinzip. Wie gesagt, es ist kein absolutes Gesetz. Es gibt legitime Ausnahmen und das sehen wir auch. Vers 15 haben wir betrachtet, die legitimen Scheidungen. Ja, wenn der Ungläubige gehen will zum Beispiel. Also es gibt Ausnahmen, es gibt Situationen, wo man das sogar benutzen kann, wird Paulus auch noch den Sklaven sagen. Es ist nicht ein Gesetz, aber es ist so ein Grundprinzip. Und ich sehe das deutlich, um erstmal Ruhe reinzubringen in dein und mein Leben. Ja, dass wir eben nicht so diese revolutionäre Denkweise haben und sagen, oh, wir müssen jetzt alles irgendwie, sondern erstmal diese auf die Konzentration auf mein persönliches geistliches Leben an dem Ort, wo ich bin, die ganz normalen Dinge des Alltags oder sogar das Leiden, je nachdem. Wir sehen, werden noch sehen, wenn zum Beispiel um die Sklaven geht. Der Grundgedanke, bleib erstmal ganz cool, bleib mal ganz ruhig, bleib mal da, wo du bist. Versuch nicht gleich hier und da und in alle Ecken irgendwie wegzugehen und emotionale Entscheidungen zu treffen wegen einer übergeistlichen Einstellung und oh, jetzt bin ich Christ, und, sondern bleib mal da, wo du bist. Eigentlich geht es hier letztlich um Zufriedenheit. Es ist eigentlich so. Es geht um Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit der Situation, in die mich Gott gestellt hat als Christ. Und Gott, und das ist das Wunderbare, als Christ kannst du Gott überall dienen, in jeder Situation. Das hängt nicht von den Umständen ab. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und das ist die Revolution. Das ist der revolutionäre Gedanke der ganzen Situation. Es hängt nicht von der Situation ab. Und deshalb brauchst du sie auch nicht gleich sofort zu ändern. Nun, ihr müsst wissen, in der Kultur des alten Korinths galt sozialer Status und Ansehen sehr, sehr viel. Es war sehr wichtig. Eben wie gesagt, manche zogen einander vor Gericht, einfach bloß um seinen eigenen Status und das Ansehen in der Gesellschaft zu verbessern. Und versuche nicht gleich alle möglichen Dinge zu ändern, deinem Leben auszubrechen aus diesen sozialen Schichten. Das ist Paulus' Aufruf hier. Also, das ist das Prinzip. Bleib erstmal, wo du bist, wandle da als Christ. Jetzt kommen die Beispiele. Paulus bringt uns Beispiele, die wohl aktuell waren in Korinth. Weitere Beispiele natürlich, wir haben schon einige gesehen. Und die finden wir in den Versen 18 und 21. Das eine ist ethnisch und das andere sozial. Das ethnische Beispiel in Vers 18, hier geht es um die Volkszugehörigkeit. Sicherlich auch mit religiösem Unterton, es geht um den Unterschied zwischen Juden und Heiden. Hier heißt es, ist jemand als Beschnittener berufen worden und wörtlich ziehe er keine Vorhaut. Ich weiß, die Schlachter sagt, nicht rückgängig machen. Ich gehe gleich noch drauf ein. Oder ist jemand als oder unbeschnitten oder eben in der Vorhaut berufen worden, lasse er sich nicht beschneiden. Nun, es gab wohl jüdische Gläubige in Korinth, die ihre Identität als Juden verwischen wollten, verleugnen wollten. Warst du Jude, als du zum Glauben an Jesus kamst, bleibe da. Versuche das nicht zu ändern. Wir denken jetzt vielleicht aus unserer Sicht, ja, warum sollte ich das jetzt ändern wollen? Aber ihr müsst verstehen, wiederum hier die griechische Kultur, die griechisch-römische Kultur, die Beschneidung war eine Schande in dieser Kultur. Es war eine Verstümmelung des Körpers. Die Griechen haben den Körper angebetet, das war wichtig. Der Körperkult war sehr stark. Ihr kennt die ganzen athletischen Spiele und auch die ganzen Sportwettkämpfe wurden nackt ausgetragen und in den Bädern war man auch nackt. Das heißt, man konnte sehen, wenn jemand beschnitten war. Und die wollten dann, und es gab tatsächlich ein operatives Verfahren, mit dem man die Beschneidung wieder als unbeschnitten sein aussehen lassen konnte. Und das haben einige gemacht. Man findet das in geschichtlichen Aufzeichnungen des Josephus oder auch zum Beispiel in den apokryphischen Büchern, in den Makkabäer-Büchern. Das sind nicht inspirierte Bücher, aber sind historisch interessant. Da heißt es zum Beispiel in 1. Makkabäer 1, Vers 15 bis 16, da richteten sie in Jerusalem eine Kampfbahn her, wie sie auch die Heiden hatten, also Sportwettkämpfe, stellten künstlich ihre Vorhaut wieder her und fielen vom Heiligen Bund ab, passten sich den anderen Völkern an und gaben sich dazu her, allen Lastern zu frönen. Das waren einfach Juden, die weltlich wurden, die ihre jüdische Identität verleugnen wollten. Deshalb steht das hier wörtlich in der Elberfelder Übersetzung, ziehe er keine Vorhaut. Soll sich nicht umoperieren lassen. Das Gelbe gilt auch für die Unbeschnittenen, die Heiden. Sie sollen sich nicht beschneiden lassen. Es gab vielleicht auch einige fromme, ganz super fromme Heiden, die sagen, oh, ich will jetzt alle mosaischen Gesetze halten, ich lasse mich jetzt auch beschneiden. So wie vielleicht heutige Christen, die auch den Sonntag als Sabbat halten oder die kein Schweinefleisch essen oder die sich im Jordan taufen lassen wollen anstatt im Malchower See. Die denken, das ist sehr fromm, aber... Ja, es ist einfach, es gibt immer diese Extreme, ja. Und er sagt, Paulus sagt, nein, weder das eine noch das andere ist etwas äußerlich. Ihr braucht es nicht zu ändern. Werden wir noch gleich sehen in der Begründung, warum das so ist. Also das ist das ethnische Beispiel. Jetzt kommt das Soziale in Vers 21. Da geht er auf die Sklaven ein. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es viel mehr. Das ist das Beispiel aus dem sozialen Status jetzt hier, die Sklaven. Wir stellen uns das Sklaventum in der heutigen Zeit auch manchmal ein bisschen falsch vor, aus unserer westlichen Perspektive. Aber man schätzt, dass damals ungefähr ein Drittel der Menschen des Römischen Reiches Sklaven waren. Sie waren teilweise sehr gebildet, das waren teilweise Ärzte oder Lehrer. Und die Herren wussten auch, dass sie ihre Sklaven gut behandeln sollten, eben wiederum wegen dem Ansehen und dem Status. Es war also nicht so, dass alle Sklaven missbraucht wurden. Wir dürfen uns nicht so eine Sklaverei vorstellen, wie das in Amerika vielleicht der Fall war. Wir müssen unser westliches Denken da ein bisschen weglegen und uns die Sklaverei des ersten Jahrhunderts anschauen. Das Verhältnis war mehr wie zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Obwohl es schon so war, dass die Sklaven als Werkzeuge galten. Also man konnte im Prinzip einen Sklaven töten, so wie ich ein Werkzeug wegschmeiße, und das war kein Problem. Also ihr seht schon, die Struktur war zwar nicht barbarisch, aber es war doch nicht biblisch. Es ging nicht alles nach biblischen, nach christlichen Werten. Das Menschenleben war nicht so viel wert. Ein Sklavenleben war nicht viel wert, eigentlich überhaupt nichts. Das konnte man wegwerfen. Und die Strukturen sind nicht in dem Sinne christlich. Aber jetzt kommt das Interessante. Paulus sagt nicht, lass uns die Sklaverei abschaffen. Ja? Revolte, Revolution, Transformation. Nein, nichts dergleichen. Keine Transformationstheologie. Er sagt, lass es dich nicht kümmern. Lass es dich nicht kümmern. Du kannst Christus als Sklave dienen. Bleibe, wo du bist. Und wandle da als Christ. Das ist das Prinzip. Wenn du frei werden kannst, okay, klar, nutze es. Es ist, ist keine Sünde. Genauso wie die Singles, ja, die heiraten, sagt er auch. Ist okay, ihr sündigt nicht. Es wird zwar, ihr müsst, gucken wir noch an, es kommen ein paar Dinge auf euch zu, wenn ihr heiratet, aber das einfach, das sagt Paulus, ja, okay, gehen wir nächsten Sonntag drauf ein. Aber er sagt, ey, es ist keine Sünde, ihr könnt eure Strukturen verändern. Aber Grundsatz ist, sei mal ganz ruhig. Er ermutigt die Sklaven, da zu bleiben, wo sie sind. Das finde ich sehr, sehr interessant. Sklaven dienten ihren Herren übrigens auch als Freie weiter. Also wenn ein Sklave frei wurde, heißt es nicht, dass er keine Verpflichtung mehr hatte gegen seinen Herrn. Der Herr wurde dann zu einem Gönner oder zu einem Patron, einem Schutzherr, unter der er dann arbeitete. Der Status war dann sozusagen ehrenhafter als der eines Sklaven. Manche ließen sich das sogar auf ihren Grabstein schreiben. Hier liegt Pascal, Freigelassener des Helmut. Ja, keine Ahnung. Ja, ich bin ja euer Sklave, ich diene. Es war eine Ehre, der freigelassene Sklave eines bestimmten Patrons zu sein, der damaligen Zeit. Und deshalb ist es hier ein kleines Wortspiel. Selbst wenn du freigelassener bist, bist du immer noch unter jemandem und du bist letztlich unter dem Herrn Jesus Christus. Wenn du freikommen kannst, benutze es viel mehr, das ist okay. In der Kultur des ersten Jahrhunderts war auch so, dass der Dienst der Sklaverei maximal bis etwa ins Alter von 30 Jahren ging. Dann wurde der Sklave auch entlassen, weil die ganze medizinische Versorgung mit der Zeit zu teuer wurde. Also es gab verschiedene Gründe, warum ein Meister dann auch seinen Sklaven manchmal nach treuem Dienst, nach 6, 7 oder 8 Jahren einfach entließ. Und dann sagt Paulus, ja, dann bleibe nicht da drin. Dann kannst du gehen, das ist okay, das ist keine Sünde. Du musst dich jetzt nicht selber wie so ein Märtyrer verhalten und ja, ich will jetzt hier leiden und ja, ich bin ja Christ. Das ist auch nicht die Idee. Okay? Nicht so dieses selbst auferlegte Märtyrium. Denken, man sei dann besonders fromm, wenn man das tut. Da sagt Paulus, nein, auch das nicht. Du darfst es benutzen. Und hier gibt es einige Ausleger, die verstehen den Text hier etwas anders. Sie sagen, wenn ihr frei werden könnt, nutzt es trotzdem viel mehr in eurem Sklavenstatus. Aber das macht hier nicht so viel Sinn, weil wenn ihr den Text anschaut, das Freiwerden geht dem es benutzen grammatisch am nächsten voraus. Das heißt, wenn du frei werden kannst, dann benutze es. Und deshalb geht es hier wohl eher um die Freiheit. Wichtig ist zu verstehen, die Änderung selbst ist nicht das Problem. Aber das Motiv. Weil Paulus spricht hier gewisse Motive an, die offenbar in Korinth falsch waren. Eben diese Übergeistlichkeit, dieses fromme Denken, dieses asketische Denken, dieses Freiheitsdenken, was immer es war, was die verschiedenen Einflüsse waren, die aus der Welt kamen. Und wenn du aus diesem Motiv heraus eine Veränderung anstrebst, dann ist es ein Problem. Weil du bist nicht geistlicher, du bist nicht besser, du bist nicht heiliger, wenn du unverheiratet bist oder verheiratet, wenn du Sklave bist oder Freier. Wenn du beschnitten bist oder unbeschnitten, das macht dich nicht heiliger. Das macht dich nicht besser vor Gott. Das hat überhaupt keinen Einfluss. Dasselbe wäre in Kapitel 18. Speise macht dich auch nicht heiliger vor Gott. Es geht gleich weiter. Es ist derselbe Zusammenhang dann. Wir werden das noch sehen, wenn es um die Freiheit des Christen geht. Und so waren sie geplagt von diesen falschen Vorstellungen und sollten das nicht tun. Das kann sein zum Beispiel, dass du eine Arbeit hast und dann eine Möglichkeit hast, eine andere Arbeit zu suchen oder anzunehmen, die weniger zeitraubend ist, damit du mehr Zeit für Familie oder für die Gemeinde hast. Dann tu es, das ist keine schlechte Änderung. Und aber irgendwie krampfhaft für deine eigene Karriere, für dein eigenes, deine selbstsüchtigen Wünsche arbeitest, dann ist es verkehrt. Seht ihr, es geht immer um die Motive. Also, wir haben jetzt das Prinzip gesehen, wir haben die Beispiele gesehen, jetzt kommt die Begründung. Drittens, die Begründung. Warum sind diese Stände, warum spielen sie keine Rolle? Was sagt Paulus hier? Nun, wir gehen wieder zurück. Ihr seht schon, wir springen ein bisschen hin und her, ihr müsst gut aufpassen. Vers 19, am Anfang sind wir jetzt wieder, Vers 19, es geht wieder um die Beschnittenen. Warum sollen sich die Juden, die Beschnittenen, ihr Beschnittensein nicht versuchen, rückgängig zu machen? Warum sollten sich Heiden nicht beschneiden lassen? Nun, Gott macht keine Unterschiede mehr zwischen Juden und Heiden. Beide werden durch den Glauben gerettet. Paulus sagt, das spielt keine Rolle. Seht ihr, dass er sagt, die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts. Kommt gar nicht drauf an. Diese Äußerlichkeiten sind weg. Und die Hauptsache ist, gehorche Gottes Geboten. Das ist dann die Aufforderung. Aber lasst uns erst noch das soziale Beispiel betrachten. Was sagt Paulus hier? Warum sollte ein Sklave sich nicht Sorgen machen, weil er ein Sklave ist? Krampfhaft versuchen, die Umstände zu ändern. Die Antwort, Vers 22 und der Anfang von Vers 23. Denn der als Sklave im Herrn berufen ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist er als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Auch diese sozialen Strukturen sind nicht mehr entscheidend. Nicht, wenn es um eure Errettung geht oder um euren Status vor Gott. Eure Position vor Gott habt ihr durch den Glauben. Du bist als Sklaverei der Sünde frei geworden, von Satan, von Hölle, vom Gericht. Du bist selbst als Sklave jetzt frei. Wie gesagt, der Freigelassene war immer noch gegenüber seinem Herrn verpflichtet, das sind wir als Gläubige auch. Und auf der anderen Seite, als Freie wirst du immer ein Sklave Christi sein. Das ist ein kleines Wortspiel hier. Es sagt einfach auch, letztendlich sind diese äußerlichen Strukturen nicht wichtig, nicht entscheidend, nicht für deine Geistlichkeit oder ob du dem Herrn gehorchen oder nachfolgen kannst oder nicht. Der Herr Jesus selbst hat uns selber erkauft. Das heißt es hier, ihr seid um einen Preis erkauft. Jetzt aber von der Sünde freigemacht sind wir Gott zu Sklaven geworden, heißt es in Römer 6, 22. Wir sind Sklaven, wir sind sowieso Sklaven. Ob du jetzt Freigelassener bist in dieser Gesellschaft oder Sklave bist in dieser Gesellschaft, wenn kümmert's? Wenn kümmert's? Du bist ein Sklave Christi. Das ist das, was dich kümmern soll. Christus hat am Kreuz für unsere Sünde bezahlt und ist nun unser neuer Meister geworden. Und deshalb dienen wir Christus in den gegebenen Strukturen. Eben wir ordnen uns unter diesen gegebenen Strukturen. Selbst wenn sie unchristlich sind, eben da in Korinth, glaubt ihr, das war eine christliche Gesellschaft? Glaubt ihr, das hat sich einfach plötzlich schlagartig alles geändert, nur weil da ein paar Christen waren? Diese Welt, diese Gesellschaft war genauso unmoralisch wie vorher. Und deshalb hatten wir solche Probleme hier in der Gemeinde. Okay, wir haben das Prinzip, die Beispiele, die Begründung. Jetzt kommt viertens die Aufforderung. Was ist die Aufforderung? Nun, wie schon gesagt, beschnitten sein und unbeschnitten sein ist nichts, gilt nichts mehr vor Gott seit dem neuen Bund, sondern das Halten der Gebote Gottes. Nun, für einen typischen orthodoxen Juden wäre das jetzt irgendwie so, was sagst du da? Beschneidung ist nichts. Aber das Halten der Gebote, Moment mal, Gott hat doch geboten, dass wir uns beschneiden lassen sollen. Ja, das stimmt, im Alten Bund. Aber hier sehen wir, wie Paulus bereits als Neutestamentler denkt. Ja? Er versteht, das Gebot des Alten Bundes ist nicht mehr da. Es ist weg, wir haben einen neuen Bund. Hebräer 8, Vers 13 macht das deutlich. Das Gesetz hat sich geändert. Wir sind nicht unter dem Gesetz Mose, wir sind unter dem Gesetz Christi. Einer trage des anderen Lasten, heißt es in Galater 6, 2. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Christus hat uns ein neues Gesetz gegeben. Und natürlich, das sind sehr viele Parallelen zum alttestamentlichen Gesetz. Es ist ja derselbe Gott, dieselbe moralische Maßstab. Das hat sich nicht geändert. Aber es ist eine andere Haushaltung. Ja, wir sind nicht Israel. Eben, wir sind kein politisches Gebilde mehr. Wir haben keinen König, wir haben nicht diese Strukturen, die Israel hatte. Wir sind die Gemeinde. Wir haben einen neuen Bund. Und Gott interessiert sich nicht mehr dafür im neuen Bund, ob du beschnitten warst oder nicht, sagt Paulus. Ob du Jude warst oder nicht bei deiner Bekehrung, sondern nur, ob du nun gehorsam bist gegenüber dem Gesetz Christi, den Geboten Christi, des neuen Bundes. Alle Heiden und Juden werden allein durch den Glauben an Jesus gerettet. Galater 3,28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es geht um die Rettung hier. Nicht, dass diese Unterschiede völlig weg sind. Ihr wisst, Frau und Mann sind immer noch Frau und Mann und Jude und Heide sind immer noch. Aber die Rettung, die Geistlichkeit, der Gehorsam, das hängt überhaupt nicht von den Dingen ab. Nicht an der ethnischen Herkunft. Und das ist vielleicht auch aktuell für uns heute ein bisschen. Hängt nicht von der ethnischen Herkunft ab. Es ist egal, ob du aus Syrien kommst, aus Deutschland oder aus der Schweiz oder wo auch immer. Es ist Gott völlig wurscht, muss ich jetzt mal so zu sagen. Du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet. Wir stammen eh alle vom selben ab, vom Adam und dann von Noah. Wir gehören alle in dieselbe Rasse, in dieselbe Familie. So viel zum Thema Rassismus aus der biblischen Sicht. Das ist egal. Und auch der soziale Status ist egal. Aber achtet lieber auf Folgendes, guckt nochmal auf Vers 23, in der zweiten Hälfte, ganz am Ende, sagt er, werdet nicht Sklaven von Menschen. Ja, ihr seid Sklaven Christi, werdet nicht Sklaven von Menschen. Hier geht es nicht um physische, sondern um geistliche Sklaverei. Die Korinther passten sich der menschlichen Weisheit an, die in ihrer Gesellschaft waren. Somit wurden sie Sklaven der menschlichen Meinungen. Stattdessen sollten sie Gott verherrlichen, indem sie ihm dienen. Wie gesagt, Paulus macht diese Bemerkungen immer wieder. Ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, sagt er in Kapitel 6, Vers 20. Sie merkten nicht, wie sie mit ihren falschen, revolutionären Gedanken letztlich Sklaven der menschlichen Meinungen wurden, von menschlicher Weisheit getrieben. Sie sollten aber Sklaven Christi sein. Also, Gott macht also keine Unterschiede im sozialen Status. Geistliche Realität überschattet die irdische bei weitem. Als Sklave bist du frei, als Freier bist du Sklave, als Beschnittener unbeschnitten, weil es keine Rolle mehr spielt. Als Unbeschnittener beschnitten am Herzen durch den Geist. Kolosser 2,11. Die Aufforderung ist hier also folgende, um das jetzt zusammenzufassen. Bleibe, wo du bist. Und lebe da als Christ, halte Gottes Gebote und werde kein Sklave von Menschen. Das ist die Zusammenfassung. Bleibe, wo du bist, lebe als Christ, halte Gottes oder eben Christi Gebote und werde kein Sklave von Menschen, von ihren Meinungen, von Weisheiten. Ändere nicht deinen sozialen Status, deine Herkunft, weil du denkst, du kannst irgendwie geistlicher werden. Das Wunderbare ist, dass du Gott überall, in jeder Situation dienen kannst. Lass uns hier noch ein paar Anwendungen jetzt zusammenfassen. Was kann ich jetzt mitnehmen? Weil das ist ja ganz spezifisch hier in die griechische Kultur und mit diesen eben ganzen Juden und Diskussionen über Beschneidungen. Was hat das überhaupt mit mir zu tun? Nun, hier sind ein paar Anwendungen für dich. Erstens, was kann ich mitnehmen? Sei zufrieden mit dem, was Gott dir zugeteilt hat. Das habe ich ja gesagt. Es geht um Zufriedenheit mit der Situation. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir zugeteilt hat. Du darfst wissen, dass du genau da bist, in dem Stand, in der Situation, in der sozialen Schicht. Du kommst aus der ethnischen Herkunft, die Gott wollte für dich, wie er dich benutzen will, wie er dich brauchen will. Das darfst du wissen. Sei zufrieden. Du bist unverheiratet, sei zufrieden. Genieße die Freiheit, dem Herrn zu dienen. Du bist verheiratet, auch gut. Diene dem Herrn als Verheirateter, als Ehemann, als Ehefrau. Sei zufrieden mit deiner Position im Beruf. Strebe nicht krampfhaft nach der Karriereleiter, was immer. Strukturen sind nicht so wichtig. Sei zufrieden. Das ist das Erste. Zweitens, das ist ganz wichtig, dein Erfolg, in Anführungsstrichen, dein Erfolg ist nicht von Umständen abhängig. Kennt ihr die Frage, ach, wäre ich doch nur so begabt wie, wäre ich doch nur verheiratet, wäre ich doch nur Single, wäre ich doch nur, was weiß ich, hätte ich doch nur mehr Macht, hätte ich mehr Geld, wäre ich bloß nicht in diesem Job. Das sind alles Lügen. Das wird deine Geistigkeit nicht verändern oder nicht besser oder nicht schlechter machen. Du kannst Gott überall dienen. Überall. In jeder Situation kannst du das Richtige tun. Und hier ist was ganz Wichtiges. Wir können überall uns dafür entscheiden, das Richtige zu tun, die Gebote Gottes zu halten und nicht Sklaven von Menschen zu sein. Das können wir überall. Und ihr kennt die Aussage, man braucht doch heute. Man muss doch heute. Mann, ja, sagt wer? Wer sagt das? Die Bibel? Nein. Man muss doch heute diese Kleider haben. Man muss doch heute jenes. Ihr seht, ihr sollt nicht Sklaven von menschlichen Meinungen werden. Legt euch das gut. Dein Erfolg im geistlichen Leben hängt nicht von Umständen ab. Drittens, dritte Anwendung. Das ist mehr so ein bisschen globaler jetzt gedacht, diesem Prinzip her hier. Die Welt lässt sich nicht verändern, nur die Herzen. Die Welt lässt sich nicht verändern, nur die Herzen. Lass uns das bedenken. Lass uns nicht über Politik und Regierung lästern, uns aufregen oder uns in irgendwelche Debatten, ihr wisst ja, der ganze Wahlkampf jetzt in Amerika, und ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt, was da jetzt alles abgeht, und die Leute regen sich auf und die nerven sich über Hillary und die nerven sich über Donald, und ich sage, Leute, politische Strukturen sind Krücken, sie sind nicht die Heilung, das muss uns bewusst sein. Das Evangelium verändert Herzen, nicht die Gesellschaft. Wisst ihr, dass diese Welt fürs Feuer aufgespart wird? Dass Gott gesagt hat, ich werde alles verbrennen hier? Ist uns das bewusst? Wissen das die Transformationstheologen? Haben die schon was davon gehört, von der großen Trübsal und dann von der Endzeitlehre und so weiter? Ich weiß nicht, was die... Und hier sehen wir, Paulus ermutigt die Sklaven, erstmal einmal so zu bleiben, wo sie sind, in diesen gegebenen Strukturen. Lasst uns nicht versuchen, die Welt zu verändern, sondern lasst Gott unsere Herzen verändern. Viertens, was kannst du tun? Fürchte Gott und halte seine Gebote, egal wo du bist. Fürchte Gott und halte seine Gebote, egal wo du bist. Wie gesagt, die Änderung deines Status, deiner Lebensumstände, deines Ehestandes wird dich nicht glücklich machen. Eine Veränderung, grundsätzlich einfach nur eine Veränderung, wird dich nicht glücklich machen. Verstehst du das? Eine Scheidung von einem Ehepartner wird dich nicht glücklicher machen. Ein anderer Job, eine religiöse Errungenschaft, besonders fromme Tat, eine große Sache für Gott starten, was immer. Nein, das wird uns nicht glücklich machen. Aber ich gebe euch einen Schlüssel zum Glück. Er heißt Gehorsam. Ihr seht das im Alten Testament, ihr seht das im Neuen Testament. Gehorsam bringt Segen. Ungehorsam bringt Fluch. Lest mal 5. Mose 28. Das war schon bei den Israeliten so. Das hat sich nicht geändert. Das ist auch im Neuen Bund so. Ein Weg Jesus konsequent nachfolgen. Und deshalb, wie gesagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, wo immer du bist, was immer du für einen Lebensumstand, für eine Situation, für einen Status hast gerade. Das Evangelium dringt durch das alles durch. Es steht weit, die geistliche Realität steht weit über dieser irdischen Realität. Und das muss uns täglich vor Augen sein. Und oft sind wir so verstrickt in diesen täglichen Strukturen und merken nicht, dass wir eine andere Perspektive brauchen. Änderung der Umstände wird uns nicht glücklicher machen. Tue das Richtige, um dich gut zu fühlen, anstatt zu warten, bis du dich danach fühlst, das Richtige zu tun. Das ist falsch. Du wirst dich nämlich nie danach fühlen. Du musst immer sagen, ich werde jetzt dem Wort Gottes gehorchen. Ich werde jetzt das tun, was hier steht. Ich bleibe jetzt mal da, wo ich bin und lebe da als Christ. Und vertraue dem Herrn, halte seine Gebote und will nicht Sklave von Meinungen der Menschen sein. Fünftens. Es ist trotzdem keine Sünde, unter manchen Umständen deine Situation zu ändern. Es ist trotzdem keine Sünde, in gewissen Situationen deine Umstände zu ändern. Trotz all den bisherigen Aussagen, bleibe wo du bist, lebe da als Christ, ist es nicht grundsätzlich immer falsch, den Status zu ändern, zu wechseln. Paulus lehrt Permanenz und nicht Unflexibilität. Okay? Er lehrt nicht etwas, was hier einfach nur in Stein gemeißelt ist, in eine stramme, fromme Übung für uns. Ich muss jetzt hier einfach die Zähne zusammenbeißen und darf nichts ändern. Und selbst wenn eine Frau kommt und die möchte mich heiraten, ich werde jetzt einfach... Verstehst du? Das ist nicht so gemeint, okay? Paulus sagt einfach, es geht um Permanenz, es geht um ein ruhiges, geordnetes Leben, das einfach mal so in sich in die Ordnungen der Gesellschaft, der Struktur einfügt und du da an dem Ort einfach ein Licht und Zeugnis bist. Aber wenn es Möglichkeiten gibt, dann darfst du das ändern. Ein Single darf heiraten, ein Sklave darf frei werden. Ein Gläubiger ist frei, wenn der Ungläubige sich scheiden will. All die Ausnahmen haben wir angeguckt. So wie die Sprache hier gebunden und nicht gebunden. Du bist nicht gebunden in dem Fall, sagt Paulus in Vers 15. Es ist kein Gesetz. Sklaven dürfen frei werden, wenn sie können. Es ist kein Muss. Es gibt manchmal gute Gründe, die Umstände zu ändern. Ja? Die Frage ist immer wieder mein Motiv. Was ist mein Motiv? Was ist der Grund? Warum willst du deinen Status ändern? Erhoffst du dir persönlichen Vorteil, persönliche Erfüllung? Oder geht es dir wirklich darum, für den Herrn freier zu sein, effizienter zu sein, für den Dienst? Oder den Schutz vor Sünde? Paulus sagt in Vers 9, es ist besser zu heiraten, als in Unzucht zu fallen. Das ist ein Schutz vor Sünde da, das Heiraten. Haben wir auch angeschaut. Oder auch als Sklave frei zu werden, eröffnet dir vielleicht mehr Möglichkeiten zum Dienst in der Gemeinde, sagt, und genauso ist es bei uns. Vielleicht einen gewissen Jobwechsel, der mir mehr Möglichkeiten gibt, dann zum Dienst am Herrn, wo ich ein bisschen freier bin. Benutze es, keine Sünde. Und schließlich sechstens, und das ist auch wieder eher auf globalem Level, jetzt nicht so für mich ganz persönlich, lass die Hauptsache sein. Lass die Hauptsache sein. Und hier geht es um uns als Gemeinde. Die Gemeinde muss neu lernen, was ihr eigentlicher Auftrag ist. Keine soziale Revolution, keine Veränderung der Gesellschaft, keine Heilung der Nationen, nicht solche Dinge. Und das liegt in der heutigen Transformationstheologie, da liegen sie komplett falsch. Diese Leute sind komplett auf dem Holzweg. Wisst ihr warum? Warum, dass sie auf dem Holzweg sind mit ihrem Versuch, die Gesellschaft zu verändern? Weil es nicht geht. Es geht nicht. Diese Welt wird für das Feuer aufgespart. Steht im 2. Petrus 3, Vers 10. Verbrannt. So viel zum Thema Umweltschutz. Nee, da will ich jetzt gar nicht reingehen, das Thema. Ja, und Öko und all diese ganzen. Wenn ihr das sehr viel überlegt, ich meine, klar, wir sollen jetzt nicht irgendwie da Batterien rausschmeißen ins Gras und einfach, ist ja egal, wird alles verbrennen. Ja, nicht so. Ja, das wären dann wieder die Thessalonicher mit ihren übertriebenen Endzeiten. Ja, ich hocke mich jetzt hier auf den Hügel und warte einfach auf Jesus. Mir ist jetzt alles wurscht, mir ist alles egal. Nein, das natürlich nicht. Wir sollen nicht so leben. Wir sollen ja, wie gesagt, als Christen leben. Wir sollen heilig wandeln. Wir sollen schon Sorge tragen, da wo wir können. Aber wir müssen bedenken, und das lehrt uns auch die Geschichte, strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft, auch wenn es Dinge sind, die wir uns herbeiwünschen, sind nicht immer so vorteilhaft, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Selbst ein christlicher Staat, ja, viele denken, oh, wäre doch unsere Politiker ein bisschen mehr christlich und würden sie doch ein bisschen christlicher sein. Leute, wir haben das, wenn ihr in die Geschichte zurückgeht, es gab eine Erklärung, dass das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde im 4. Jahrhundert. Und die Folge war die Freiheit von Verfolgung. Das war wunderbar. Die Christen haben gejubelt. Ja, wir sind endlich frei von Verfolgung. Wir werden nicht mehr verfolgt. Das ist wunderbar. Wir haben jetzt einen christlichen Kaiser, Konstantin. Wunderbar. Was waren die Auswirkungen? Die Kirche wurde verweltlicht. Es gab Abfall. Es gab Kirchengängertum. Verfolgung von Andersdenkenden, wenn dann doch noch jemand... Plötzlich später, in den Jahrhunderten, wenn man die Geschichte betrachtet, kam es dazu, dass Christen plötzlich andere Christen verfolgen. Ist das das, was wir wollen? Ist das nicht irgendwo verdreht? Ein christlicher Staat ist letztlich eine Utopie. Ja, das geht nicht. Weil wir werden verdorbene Menschen, ungläubige Menschen niemals zum christlichen Verhalten zwingen dürfen. Und wir können sie vielleicht zwingen, aber dann machen sie es nur äußerlich. Das ist kein Gottesdienst, der Gott gefällt. Wir wünschen uns vielleicht manchmal, unser Staat würde christlich sein, aber wir überlegen uns nicht alle Konsequenzen oder wir denken das zu wenig durch, was wir uns da wünschen. So hat Gott es in seiner Weisheit geordnet, dass es eben jetzt so ist, wie es ist. Und du bleibst jetzt, wo du bist und du wandelst da als Christ und du haltest Gottes Gebote und du wirst nicht ein Sklave von Menschen. Lasst uns beten zusammen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Weisheit. Wir danken dir, dass du uns so viele Prinzipien geoffenbart hast, selbst aus einer Situation heraus, in die Paulus nach Korinth schreiben musste und da spezifische Dinge ordnen musste, können wir viele zeitlose Prinzipien und praktische Lebensweisheiten sehen in deinem Wort und sehen, wie wir das auf unsere Situation heute auch übertragen können. Welche zeitlosen Wahrheiten hier versteckt sind, dass du ein souveräner Gott bist, der alles in seiner Hand hält, dass keine staatliche Struktur, keine gesellschaftliche Struktur hier ist, die nicht von dir eingesetzt wurde, egal wie gottlos sie auch immer sein mag. Und dass wir, selbst wenn wir in dieser Struktur leben, immer die Möglichkeit haben, als Gottesfürchtige zu leben und nicht Sklaven der Menschen und Meinungen zu werden. Bitte hilf uns dabei, Herr, wir wissen, und ich erkenne das auch, dass manche Entscheidungen im Alltag kompliziert sind und wir nicht immer die Weisheit haben und denken, wir sind überfordert, wir wissen nicht genau, wie wir entscheiden sollen. Bitte ich einfach um Weisheit für jeden Einzelnen von uns. Dass wir uns immer wieder an dieses Grundprinzip erinnern, dass wir da sind, wo wir sein sollen, dass wir an dem Ort sind, wo du uns berufen hast, dass wir genau da sein sollen, wo du uns hingestellt hast und wo wir ein Zeugnis sein sollen. Bitte hilf uns, das zu tun in aller Treue, in aller Geradlinigkeit und Konsequenz und nicht krampfhaft versuchen, diese oder jene Umstände zu verändern, nur weil wir denken, wir würden dadurch geistlicher werden. Bitte bewahre uns vor diesem Irrtum und hilf uns, hier zu wachsen. Wir danken dir, wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.